Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite diese Woche wieder Steffen Pasler, Rechtsanwalt von den ETE Rechtsanwälten aus Rostock. Hallo Steffen.
Hallo Dietrich.
Ja, wir haben wieder viele Sachen mitgebracht. Steffen, wollen wir gleich reinstarten?
Na klar, legen wir los.
Super. So, ich habe ein bisschen True Crime mitgebracht, Steffen. Diesmal, weil wir ja gerade aus der Osterzeit kommen, statt Osterhase Steueroasen, und zwar Bekämpfung durch das Landesamt für die Bekämpfung der Finanzkriminalität aus NRW. Von denen hatten wir schon mal ein paar Nachrichten gebracht. Die sind also ganz effektiv im Augenblick dabei, obwohl die erst am 01.01.25 gegründet worden sind, beschäftigen die sich ganz effektiv mit der Bekämpfung der Finanzkriminalität. Und wie gesagt, jetzt werden die Steueroasen hops genommen. Da bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht und ob wir da demnächst dann weitere Meldungen von denen bekommen. Wenn es um die Bekämpfung der Steuerkriminalität geht, hat sich jetzt das Land Schleswig-Holstein was Neues ausgedacht. Wenn es so um Steuerhinterziehung geht, dann kommt das Finanzamt ja meistens darauf, weil der gehörnte Ehemann, die betrogene Ehefrau, der Nachbar oder der Angestellte, der gerade rausgeschmissen worden ist, sich beim Finanzamt meldet, anonym, und mal so erzählt, was denn da so alles passiert. Das Problem für die Finanzverwaltung ist, dass die dann oft nicht nachfragen können. Also sie kriegen Hinweis, haben Nachfragen, aber es gibt keinen mehr, an den sie sich wenden können. Jetzt gibt es ein Hinweisgeberportal in Schleswig-Holstein. Da kann man das einstellen, und das Gute für die Finanzverwaltung ist, die können über das Portal anonym nachfragen und der Hinweisgeber kann dann die entsprechenden Nachfragen darüber dann wieder beantworten, sodass es also dann für die Finanzverwaltung leichter wird, dann dem entsprechenden Hinweis dann nachzugehen. Also Petzen leicht gemacht in Schleswig-Holstein. Mal sehen, ob die anderen Bundesländer dann irgendwann da nachziehen. Unser Punkt 3, die BaFa hat am 11.04. ihren Förderkompass 2025 veröffentlicht. Da sind dann also alle öffentlichen Förderinstrumente der BaFa nochmal dann eben zusammengefasst. Wer also in dem Bereich irgendwie Informationen bedarf, sollte dann in diesen Förderkompass reinschauen. Ansonsten Punkt 4 betrifft uns ja beide so ein bisschen, Steffen, und du hast ja dann auch gleich noch so einen Beitrag dazu mitgebracht. Es gibt neue Pfändungsfreigrenzen ab dem 01.07.25. Weißt du noch, wie die neue Basispfändungsfreigrenze ist von der Höhe?
Ja, die kann man sich tatsächlich mal merken, weil das sind 1555 Euro, also mehr als diese 1491,75 Euro, die sich kein Mensch merken kann.
Okay, 1555, das werde ich mir jetzt auch merken. Also das ist die neue Pfändungsfreigrenze ab dem 1.7.25. Und dann nach oben hin ändern sich natürlich dann die Grenzen auch entsprechend, aber das ist dann so die Einstiegsgrenze. Kleiner Hinweis noch zum BFH-Urteil vom 21.11.2024. Wir hatten berichtet, da ging es um die Kfz-Leasing-Sonderzahlung und dass diese nicht dann zu steuerlichem Aufwand in voller Höhe führen, wenn die Leasing-Sonderzahlung geleistet wird, sondern dass diese dann periodengerecht abgegrenzt werden muss. Man liest jetzt in der steuerlichen Fachliteratur zu Recht, dass auch andere Zahlungen auf die wirtschaftliche Dauer des Leasingvertrags periodengerecht abgegrenzt werden müssen. Zum Beispiel, wenn ich mir einen Satz Winterreifen oder Sommerreifen kaufe, dann müssen die auch periodengerecht abgegrenzt werden. Und da muss man dann immer mal schauen, was man denn eigentlich so vorliegen hat, dass man sich da auch steuerlich richtig verhält. Ich habe dann noch mal zwei Sachen mitgebracht. Einmal vom Bayerischen Landesamt für Steuern vom 8.04.2025 ein Schreiben zum Leistungsort eines Bergführers. Da könnte man als Preußer denken, was interessiert mich ein Bergführer, ist aber umsatzsteuerlich ganz spannend, weil Bergführer normalerweise ihre Leistungen gegenüber Endverbrauchern erbringen, also B2C-Leistungen. Und da stellt sich schon die Frage, wo ist denn eigentlich dann hier der umsatzsteuerliche Leistungsort? Das Bayerische Landesamt für Steuern sagt, der Leistungsort ist in diesen Fällen dort, wo der Bergführer eben konkret seine Leistungen erbringt, also irgendwo im hoffentlich noch deutschen Berg, wo er die Menschen rumführt. Wenn dann aber der Bergführer über eine Grenze dann auch führt, ich nehme jetzt mal Österreich, und dann da die entsprechenden Kunden durchführt, dann muss man tatsächlich danach abgrenzen, wie viel war ich in Deutschland unterwegs, wie viel war ich in Österreich unterwegs. Und dann kann der Leistungsort tatsächlich sich nach Österreich verschieben. Ganz kurz, wir können aber auch als Bergführer noch in den Paragraph 25 USDG in die Reiseleistung reinkommen, wenn wir dann uns irgendwie um Berghütten oder sonstiges drumherum kümmern. Also da muss man als Bergführer dann tatsächlich aufpassen und da gelten dann eben die ganz normalen umsatzsteuerlichen Regelungen. Als weiteres würde ich gerne nochmal auf den Koalitionsvertrag CDU, CSU, SPD hinweisen, wenn es um Corona-Hilfen geht. Da wird auf der Zeile oder in der Zeile 1922 auch nochmal was zu gesagt und es wird wörtlich gesagt, wir werden die Überprüfung der ausgezahlten Corona-Hilfen zeitnah abschließen, um Verwaltung und Wirtschaft zu entlasten. Dazu werden wir den Ländern ermöglichen, einen Schwellenwert festzulegen, unterhalb dessen Stichproben genügen. Also Corona-Hilfen sollen schneller abgearbeitet werden und es soll Schwellenwerte geben, unterhalb dessen eben nur Stichproben gemacht werden sollen. So. Proben wir das mal an der Realität. Bayern bringt regelmäßig Statistiken zu deren Corona-Hilfen heraus. Da sind im Schlussabrechnungspaket 1 bisher ja, 95,5% eingereicht worden, aber bisher erst 62% bearbeitet worden. Wie gesagt, Bayern Stand März 2025, aber ne, da haben wir noch ein bisschen Differenz. 38% fehlen noch bei der Bearbeitung. Und schlechter sieht es nochmal beim Schlussabrechnungspaket 2 aus. Da sind 94% ungefähr eingereicht worden, aber bisher ist 15,4% bearbeitet worden. Heißt also, da hat in dem Fall Bayern, aber wahrscheinlich sieht es in anderen Bundesländern ähnlich aus, da hat man noch eine ganze Menge zu tun. Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie jetzt die Bundesregierung den Ländern Druck machen kann, dass das schneller geht. Wäre für uns aber zu wünschen natürlich, keiner möchte noch mal in 2 Jahren zu irgendwelchen Fragen zu Schlussabrechnungspaketen ja behelligt werden. Schauen wir mal. Dann habe ich noch was Kleines mitgebracht, wer sich wegen der US-Zölle und deren Auswirkungen irgendwie mal Gedanken gemacht haben sollte. Die Bundesregierung hat am 9.4. auf deren offizieller Seite FAQs dazu eingestellt. Aus meiner Sicht, ja, oberflächliche Fragen, aber leider auch ein bisschen oberflächliche Antworten. Aber man kriegt einen ersten Hinweis, was sich die Regierung da so vorstellt, wie man da so kontern möchte und wie man dazu eingestellt ist. Also, wer dazu Informationsbedarf hat, kann gerne mal auf die FAQs der Bundesregierung gehen. So, Steffen, und jetzt zu einem spannenden Thema zu dir noch mal kurz.
Genau, also Anlass dafür war ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts in der letzten Woche, also am letzten Mittwoch. Da ging es um die Übertragung von Kryptowährungen zur Erfüllung eines Provisionsanspruches. Da hat das Bundesarbeitsgericht klar gesagt, das ist keine Erfüllung in Geld, weil im Paragraph 107 Gewerbeordnung steht ausdrücklich drin, das Arbeitsentgelt ist in Euro zu berechnen und auszuzahlen. Also gilt die Kryptowährung als Sachbezug. Das mag auf den ersten Blick keinen Unterschied machen, auf den zweiten schon, denn der pfändungsfreie Betrag eines Sachbezuges darf eben nicht als Sachbezug gewährt werden, sondern eben in Geld. Das heißt, bis zur Pfändungsfreigrenze, von der wir ja gerade gehört haben, dass sie zum 1. Juli auf 1.555 Euro steigt, kann also nicht in der Kryptowährung gezahlt werden, sondern weiterhin in Euro. So, und jetzt zu den Urteilen.
Ja, jetzt zu den Urteilen, aber vielen Dank dafür. Also wirklich spannend. Krypto hatten wir hier auch schon ein paar Mal gebracht und Pfändungsfreigrenze. Also man hat ja wirklich überall Schnittmengen. Das ist ja echt toll. Ja, zu einem Urteil des Verwaltungsgerichts Wiesbaden, Urteil vom 9. April 2025, Aktenzeichen 7K941 aus 24.WI. Da ging es um die Erhebung einer Wasserverbrauchssteuer durch die Stadt Wiesbaden. Das fand das Land Hessen aber doof und meinte, das dürft ihr nicht. Und dagegen hat das, gegen diese Anordnung hat das, dass die Stadt Wiesbaden dann vor dem Verwaltungsgericht Wiesbaden geklagt. Und das Verwaltungsgericht Wiesbaden hat der Stadt Wiesbaden Recht gegeben. Die Erhebung einer Wasserverbrauchssteuer ist in Ordnung. Das Ganze soll einen gewissen lenkenden Charakter haben. Man möchte dass weniger Wasser verbraucht wird und dafür ist so eine Steuer dann letztendlich in Ordnung, hat das Verwaltungsgericht gesagt. Schauen wir mal, ob es noch immer in die nächste Instanz geht, aber so ein Streit zwischen Stadt und Land ist doch immer mal wieder spannend zu betrachten. Ganz kurz zur neuen Grundsteuer oder in Anführungszeichen neu ist ja gar nicht mehr so neu, aber die Gerichte beschäftigen sich damit und jetzt das FG Düsseldorf, da geht es um einen Gerichtsbescheid vom 26. Februar 2025, Aktenzeichen 11K 2309 aus 23 BG. Und hier hat das FG Düsseldorf ziemlich humorlos festgestellt, dass es keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertungsregelung des neuen Grundsteuerrechts gibt. Also da reiht sich das FG Düsseldorf dann in die lange Reihe der anderen FGs ein, die keine Verfassungsprobleme hier sehen. Ja, also glückliches NRW, alles gut dort. Kommen wir nach Niedersachsen. Das niedersächsische FG hat ein Urteil gefällt am 18. September 2024, Aktenzeichen 9K 183 aus 23. Das ist ein ganz spannender Fall. Da hat ein Arbeitnehmer einen betrieblichen PKW zur Verfügung gestellt bekommen. Der durfte den, musste den natürlich betrieblich nutzen, durfte den aber auch privat nutzen. Und daneben hatte der Arbeitnehmer natürlich noch einen eigenen privaten PKW. Jetzt hat der Arbeitnehmer seinen privaten PKW für drei Fahrten genutzt, die betrieblich veranlasst waren und wollte die entsprechenden Werbungskosten eben abgezogen bekommen. Und da hat das Finanzgericht und jetzt das niedersächsische FG auch gesagt, Moment mal, du hattest doch einen betrieblichen PKW, warum hast du den denn nicht für die betrieblichen Fahrten genutzt? Wenn du deinen eigenen privaten PKW für die betrieblichen Fahrten nutzt, dann hast du hier erhöhte Nachweispflichten, dass das wirklich betrieblich beziehungsweise in dem Fall beruflich veranlasst war. Und da, also da kommt es dann tatsächlich eben wieder auf den Einzelfall an. Und das konnte dann anscheinend der Steuerpflichtige hier nicht entsprechend nachweisen. Und insofern hat der Steuerpflichtige beim niedersächsischen FG erstmal verloren. Aber Revision ist schon anhängig. Da, beim BfH ist, lautet das Aktenzeichen Römisch 6 R 30 aus 24. Also da kann sich dann der BfH mit diesem Fall auch nochmal beschäftigen. BfH ist natürlich ein gutes Stichwort. Wir haben als nächstes ein Urteil vom 5. Februar 2025, Aktenzeichen Römisch 6 R3 aus 23. Und da hatte sich jetzt genau dieser sechste Senat mit einem Fall zu beschäftigen, wo es darum ging, dass Steuerpflichtige eine Drei-Zimmer-Wohnung hatten. Dann kam die Corona Krise und man saß jetzt im Homeoffice und musste von zu Hause arbeiten. Diese Dreizimmerwohnungen, die waren nicht dafür ausgerichtet, im Homeoffice zu arbeiten. Also sind die umgezogen in eine Fünfzimmerwohnung, also genau zwei Zimmer mehr, so dass jeder der beiden, in diesem Fall denn mein Ehepaar, dann sein eigenes Zimmer für die Homeoffice-Tätigkeiten hatte. Jetzt wollten die beiden vor allem dann die Umzugskosten als Werbungskosten ansetzen und das Finanzamt hat dann gesagt, nö. Und der BfH hat tatsächlich auch nö gesagt. Und zwar aus dem Grund, dass nicht ganz klar ist, was ist denn jetzt hier wirklich beruflich veranlasst gewesen an diesem Umzug und an der Vergrößerung von 3 auf 5 Zimmer und was ist jetzt wirklich privat gewesen. Und die Abgrenzung kennen wir ja. Wenn auch nur der Hauch des Verdachtes besteht, dass irgendwas privat ist, dann geht es ganz schnell, so wie in dem Fall, dann auch in die Richtung, das kannst du steuerlich nicht ansetzen. Also es kommt hier, wie gesagt, auf den Einzelfall an und man hätte hier dann eben noch genauer herausstellen müssen, dass es eben nichts Privates hier an diesem Umzug gab und dass es alles beruflich veranlasst war. Das konnte man nicht. Insofern ist dann das Urteil zu Lasten der Steuerpflichtigen ausgegangen. Ja, und das letzte Urteil, was ich mitgebracht habe, sehr spannend aus der Corona-Krise und mit Bezug auf Fitnessstudios, Urteil des BfH vom 13. November 2024, Aktenzeichen Römisch 11 R5 aus 23, das dann eben auch schon ein bisschen wegweisend in der Hinsicht ist. Also, wir haben Fitnessstudio. Wir erinnern uns, in der Corona-Zeit gab es ein paar Monate, wo Fitnessstudios gar nicht öffnen konnten. Da gab es einen richtigen Lockdown. Heißt also, ich als Fitnessstudio-Mitglied konnte da nicht hingehen. Ich konnte meine Leistungen, die ich eigentlich gebucht hatte, nicht abrufen. Jetzt haben aber viele Mitglieder weiter gezahlt. Und die Fitnessstudios-Betreibers haben mal gesagt, okay, dann hängen wir vielleicht diese Zeiten an das Ende deines Fitnessstudio-Vertrages ran oder wir bieten dir irgendwelche Online-Kurse oder dergleichen. Und jetzt war halt die Frage, während dieser Zeit, wo keine Leistung erbracht worden ist durch die Fitnessstudios, musste dann jetzt die Bemessungsgrundlage nach Paragraph 17 USTG angepasst werden, ja oder nein? Und da hat der BFH gesagt, nein, es ist ja gezahlt worden in der Zeit, keine Minderung der Bemessungsgrundlage während dieser Zeit. Und die Bemessungsgrundlage müsste ja erst dann gemindert werden, wenn tatsächlich das Geld an die Mitglieder vom Fitnessstudio wieder zurückgezahlt worden wäre. Und da geht es um das Wort tatsächliche Rückzahlung. Solange aber eben nicht tatsächlich zurückgezahlt worden ist, gibt es keine Änderung der Bemessungsgrundlage. Das Ganze unterliegt dann voll der Umsatzsteuer. So, und dann kommen wir nochmal zu dir, Steffen.
Ja, zu den vielen Urteilen, die sich um den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung drehen, habe ich ein neues Urteil mitgebracht. Es geht hier um die Teilnahme einer Karnevalsveranstaltung und es wundert nicht, dass sich dazu das Landesarbeitsgericht Köln geäußert hat, und zwar mit Urteil vom 21. Januar 2025, Aktenzeichen 7 SLA 204 aus 24. Dort hatte ein Arbeitnehmer, der eben in der Freizeit in einem Karnevalsverein tätig ist, an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen. Das ist dem Arbeitgeber bekannt geworden und er hat daraufhin dem ja arbeitsunfähig erkrankten Arbeitnehmer gekündigt mit der Begründung, der Beweiswert seiner AU-Bescheinigung wäre durch die Teilnahme an dieser Karnevalsveranstaltung erschüttert. Dem ist das LAG Köln entgegengetreten und gemeint, allein die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung reicht eben für die Erschütterung des Beweiswertes nicht aus. Hat auch noch ergänzt, dass ja, wenn ein Arbeitnehmer wegen einer Bandscheibenerkrankung dort tanzend auf der Bühne gesichtet wird, dann mag das etwas anderes sein, aber hier war der Arbeitnehmer offensichtlich an einer respiratorischen Sache erkrankt und deswegen würde der Arbeitgeber seiner Darlegungslast nicht genügt haben. Also, wie gesagt, Teilnahme an einer Karnevalsveranstaltung rechtfertigt für sich genommen nicht die Erschütterung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung.
Ja, vielen Dank. Dann tanze ich vor Freude zu diesem schönen Urteil. Danke dir, Steffen, dass du dabei warst. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche.
Nächste Woche Montag. Bis dann.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.